Anlegen wie die Profis, nicht weniger und nicht mehr, erfahrt ihr hier natürlich wie immer bei mir im Money Talk. Und ich habe hier einen ganz besonderen Gast heute für euch wieder. Jens Erhardt hat sich die Zeit genommen für uns. Schön, dass du da bist.
Hallo Carola, grüß dich.
Ja, wir sehen uns immer so alle halbe Jahre. Ich freue mich dann natürlich ganz besonders, wenn du als Stammgast und Ehrengast hier im Talk bist, denn du hast wirklich so, so viel Erfahrung, die du mitbringst. Und für all diejenigen, die neu sind, auch gerade an der Börse, ist das ja ganz wichtig, eben von denjenigen zu lernen, die lange dabei sind und nicht nur ganz kurzfristig Erfolg haben. Und Jens, wenn du dir den aktuellen Markt so anschaust, wir haben wieder neue Rekorde. Das Interesse an den Märkten steigt. Meinst du, dass es so weitergehen kann oder ist diese kleine Delle, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, ein Vorbote von einer stärkeren Korrektur?
Na, das hängt natürlich, wie die Amerikaner auch immer sagen, bei der Fed von den Daten ab. Aber ich glaube, dass die Daten gar nicht so schlecht aussehen. Für Europa ohnehin. Ich glaube, dass die Europäer wahrscheinlich sogar vor den Amerikanern senken können, weil die Inflationsrate hier ja wirklich unten ist. Und worauf warten die Notenbanken eigentlich noch? Auch in Amerika ist es ja eigentlich, auch wenn man mal so Mieten und solche Sachen rauslässt, auch schon fast unten da, wo die Notenbank die Inflation hinhaben will. Aber trotzdem ist Amerika nun zweifellos da ein bisschen hinterher mit dem Inflationssenken. Das kommt wahrscheinlich deshalb, weil sie einfach zu viel vom Staat her ausgegeben haben, ihre Staatsdefizite da mal kurzerhand verdoppelt haben. Wir haben ja hier in Europa so die 3%-Grenze, aber die Amerikaner gehen eher so bei 7, fast 8% herum, und das stimuliert dann die Kultur und die Inflationsrate. Europa ist da schon wesentlich zurückhaltender, vor allen Dingen Deutschland mit den fiskalpolitischen extra Ausgaben, den Schulden, und das macht sich bezahlt in einer nicht so starken Inflationsrate. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir doch ein bisschen wieder Oberwasser kriegen an den Märkten. Ich habe ja eigentlich noch vor 2 Wochen gesagt, hoppla, die Markttechnik, zu viel Optimismus und dann diese hohen Zinsen, das zusammen ist keine gute Mischung. Aber inzwischen gibt es doch wieder doch erstaunlich viel Pessimismus. Also bei Greed und Fear sind wir von Greed da auf Fear in einem runtergekracht oder haben da die Seiten gewechselt. Und die Markttechnik sieht also besser aus, aber auch die Zinsen sind wieder ein bisschen besser. Das heißt, sie sind ein bisschen wieder zurückgekommen in Amerika oder zumindest gehen sie nicht weiter hoch. Und auch der Dollar geht nicht weiter hoch im Moment. Also das sind alles viel bremsende Faktoren, die plötzlich wegfallen.
Ja, aber lass uns vielleicht die einzelnen Faktoren trotzdem mal anschauen, die zu dieser neuerlichen Angst geführt haben oder zu diesem Pessimismus. Warum sind die Notenbanken deiner Meinung nach denn zumindest in ihren Worten jetzt doch so hart und sagen, oh, die Inflation, die macht uns weiterhin Sorgen, wir werden wahrscheinlich doch nicht so schnell die Zinsen senken können. Und es gibt ja erste Stimmen, die sagen, vielleicht steigen in Amerika die Zinsen sogar nochmal.
Ja, völlig richtig. Also es ist ein riesiger Unterschied sozusagen. Am Jahresanfang hat man 6-7% Zinssenkungen eingepreist und jetzt zuletzt waren es also so höchstens eine noch und die erst im Dezember. Also da hat sich schon eine Menge getan. Manche Leute haben gesagt, da kommt überhaupt keine Zinssenkung dieses Jahr. Also das liegt wahrscheinlich auch daran, nicht nur in den Daten, dass die Inflationsrate in Amerika höher ist, sondern weil eben die Regierung so viel Geld ausgibt und so riesige Defizite macht. Und das fördert natürlich nicht nur die Kultur, sondern auch haut die Inflationsrate nach oben. Und da sieht sich wohl die Notenbank auf dem Plan, dass sie eben da das machen muss, was die Regierung nicht macht und von ihrer Seite nun umso mehr gegenhält, dass die Inflationsrate nicht doch wieder steigt. Denn die war ja in den letzten 3 Monaten, wenn man es annualisiert, auf Jahresrate hochrechnet, doch wieder ziemlich gestiegen. Und das möchte man nun auf jeden Fall vermeiden, dass die Inflationsrate wieder hochgeht und hat deshalb so harte Töne angeschlagen. Aber das kann sich nach meiner Meinung auch ziemlich schnell wieder ändern, wenn eben doch mal wieder schlechte Arbeitsmarktzahlen kommen oder auch sonst negative Konjunkturmeldungen kommen. Zum Beispiel hatten wir zuletzt beim Konsum 0,7% Anstieg in einem Monat. Aber das hing auch sehr mit dem Kalender zusammen, dass da also mehr Feiertage sozusagen, dass das von der Seite anders war. Also Sondereinflüsse haben eine Rolle gespielt. In Wirklichkeit boomt der Konsum in Amerika auch nicht so überschwänglich, dass man nun da jetzt schon wieder an Bremsen denken müsste. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass in den nächsten Wochen wieder mal die ein oder andere nicht so gute Konjunkturmeldung kommt und dann auch wieder die Hoffnung wächst, dass die Notenbank in Amerika nicht so hart weiterhin die Zinsen hochhält.
Wie schätzt du die geopolitischen Risiken ein? Das haben wir ja insbesondere auch in den letzten Tagen und Wochen am Goldpreis gesehen, der ja immer weiter auch zunächst mal in die Höhe gegangen ist und Rekorde markiert hat mit den Unsicherheiten auch im Nahen Osten. Also was erwartest du hier? Hängen wir mit der Börse tatsächlich dann auch wieder an den Nachrichten oder können wir uns davon vielleicht so ein bisschen frei machen?
Ja, also zuletzt hat es ja so ausgesehen, als wenn das Ganze nun doch nicht so sich in eine größere kriegerische Auseinandersetzung beschleunigt und da hat die Börse dann gleich positiv reagiert. Aber wenn nun wirklich wieder neue kriegerische Auseinandersetzungen im Nahen Osten beginnen würden, dann würde die Börse wahrscheinlich gleich wieder negativ reagieren, der Preis würde hochgehen, wahrscheinlich auch der Dollar wieder hochgehen. Also das wären dann nicht so gute Einflussfaktoren. Aber die Börse ist erstaunlich schnell da immer und legt sowas auch wieder der Art Akta, es so aussieht, dass sich die Situation politisch erstmal bessert. Aber man hat es ja auch damals bei der Ukraine gesehen, das war eigentlich nur sehr kurzfristig ein Thema und danach haben es die Börsianer verdrängt. Also die sind eigentlich sehr stark immer im Kalkulieren, was hat das für Börseneinflussfaktoren und in der Regel ist das eigentlich meistens nur eine Auswirkung auf die Rohstoffpreise und das Öl, aber nicht darüber hinaus. Also insofern glaube ich, ist das Geopolitische nicht im Vordergrund. Es waren zuletzt auch nicht die geopolitischen Faktoren, glaube ich, sondern mehr die Zinsentwicklung in Amerika. Das haben eigentlich die wenigsten erwartet, dass es da nochmal hochging. Man ist ja auch immerhin von 3,8 am Jahresanfang auf 4,6, fast 4,7% für die 10-jährigen Anleihen in Amerika gestiegen. Das war natürlich ein doch erheblicher Zinsanstieg. Die Bonds haben da natürlicherweise darauf reagiert und sind deutlich gefallen. Und normalerweise wirkt sich das auch negativ am Aktienmarkt aus, aber das war nicht doch, wie wir wissen, begrenzte Reaktion. Aber ich meine, natürlich einige Sachen, so ein Nvidia da am letzten Freitag, da 10% runter, also ein paar Reaktionen gab es schon. Aber die waren, wie gesagt, mehr auf die Zinsen zurückzuführen als auf die Geopolitik, glaube ich.
Aber dann lass uns auch nochmal die einzelnen Bereiche anschauen, die du vielleicht auch im Visier hast, also in den Märkten. Bei den meisten Anlegern waren ja in den letzten Monaten eigentlich immer nur so diese glorreichen 7, diese Tech-Werte ganz vorne dabei. Die sind ja auch massiv gelaufen, haben jetzt aber auch einen Dämpfer bekommen. Wie schätzt du es ein? Also wird auch weiterhin mit dieser ganzen Fantasie um künstliche Intelligenz und Ähnliches, wird das gerade dieses Segment anfeuern? Wir hatten jetzt Zahlen auch von SAP gesehen. Die haben zwar da so ein Programm, ich glaube, für Mitarbeiterbeteiligung, das ein bisschen höher ausgefallen ist als gedacht, aber vom Cloud-Geschäft, also genau das ist ja eigentlich das, was jetzt so die Fantasie auch befeuert, stehen die ganz gut da. Also ist das etwas, was die Märkte dann auch in Zukunft elektrisieren wird?
Ja, ich glaube, die Anleger schauen jetzt nicht so auf die Glorious Seven, weil da sitzen eben zu viele Leute drin und warten ja darauf, dass sie verkaufen können mit guten Kursen. Und die meisten schauen jetzt mehr auf so zurückgebliebene Ecken. Und wir haben ja tatsächlich auch im breiteren Markt dann, sogar auch im Russell 2000, gerade auch zuletzt auch gestern wieder, eine ganz gute Erholung gehabt. Also ich glaube, dass die Anleger mehr so auf zurückgebliebene Titel, auch mittlere und kleine, wieder schauen und versuchen dort so mit Stockpicking das eine oder andere Interessante herauszufischen, was die meisten noch nicht so jetzt groß eingesammelt haben wie diese Glorious Seven. Aber das ist eigentlich ein ganz gesundes Zeichen, wenn auch die Breite des Marktes wieder zunehmen wird, denn wir haben es in der Vergangenheit da gesehen, auch im Jahr 2000, wenn alles sich in einer Ecke drängelt und dann ist eben die Überinvestierung bei ganz wenigen Titeln da. Und die kommen dann irgendwann auch zurück. Also das war übrigens auch 99, 2000 so, dass dann vor dem Rückgang, den wir dann ja hatten bis 2003, die mittleren und kleineren Aktien durchaus nochmal auf die Beine gekommen sind. Und sowas könnte ich mir auch jetzt vorstellen.
Denn bei den Tech-Titeln, und wenn wir da mal diese Glorious Seven uns anschauen, da ist ja schon eine Aktie auch in den letzten Monaten eigentlich negativ aufgefallen und das ist Tesla, die gehörten ja mal dazu, hat man inzwischen mehr oder weniger rausgeschmissen und die enttäuschen auch weiterhin. Das heißt, wir haben das alles in den letzten Jahrzehnten ja immer wieder erlebt, dass es also solche Highflyer gab, von denen man glaubte, da gäbe es überhaupt keine Möglichkeit irgendwie, dass es da mal negative Meldungen geben könnte. Und nun ist so ein Unternehmen wie Tesla total im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder gekommen.
Ja, da hast du völlig recht. Also der Kurs kommt ja von über 400, war jetzt so 140, gute. Also da hat es wirklich gewaltig gekracht. Aber ich meine, da gibt es natürlich auch fundamental eine Menge Gründe. Das heißt ja immer, dass die Gewinne an der Börse immer nicht so aktuell eine große Rolle spielen, als die Börse dann in die Zukunft schaut. Aber hier hat nur wirklich mal die aktuelle Gewinnentwicklung und die Absatzzahlen haben den Kurs doch sehr gedrückt. Also da fragt man sich, wo sollen die Gewinne eigentlich herkommen? In Zukunft, zumal eben auch das elektrische Fahren gerade noch in Amerika eine gewisse Sättigungsgrenze zu stoßen scheint. Das hat Tesla sogar selber gesagt. Also da fehlt so ein bisschen die Fantasie im Moment und die analytische Bewertung ist natürlich auch im Vergleich zu anderen Autoaktien immer noch sehr hoch. Und da kann man ja also gut wie alle Toyota, VW, BMW, Daimler reinrechnen, da von der Marktkapitalisierung her. Und das scheint mir dann vom Fundamentalen doch immer noch recht hoch. Also wir haben hier schon seit längerer Zeit keine Tesla.
Lass uns mal auf einen Bereich gucken, den sich im Moment so gar keiner so richtig betrachtet. Aber wir haben tatsächlich auch schon wieder bei den Dividendenzahlungen Rekorde. Also die Unternehmen schütten eine Menge Geld aus, aber Dividendenaktien guckt sich aktuell auch keiner so richtig an, weil man eben auf diese großen Tech-Aktien gesetzt hat, die ja tendenziell weniger Dividenden ausschütten. Ist das ein Bereich, wo man vielleicht jetzt mal gucken könnte und dann sich auch auf so einer Dividende ausruht, sage ich mal, weil man dann nicht so sehr natürlich auch von den Kursanstiegen, an den Kursanstiegen verdienen muss und eben einfach auch mal eine vielleicht etwas unruhige Zeit aushalten kann.
Also ich glaube schon hinsichtlich der Dividende, dass das wieder ein bisschen mehr in den Fokus kommt. Auch die Value-Aktien haben ja in letzter Zeit gar nicht so schlecht abgeschnitten und man sieht, wie dann so einige Wachstumswerte runtergekommen sind und dann doch defensive Value-Aktien wieder ein Stückchen gegen den Trend gestiegen sind, ist eine durchaus richtige Einschätzung. Aber die Amerikaner schauen tatsächlich eher auf die Buybacks als auf die Dividenden. Und die Dividendenrendite ist eigentlich so mit 1,6, 1,5 in Amerika im Moment so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht. Und nur so in ganz extremen Fällen wie dem Covid-Absturz war sie mal höher. Also das ist schon nicht so attraktiv eigentlich von der Dividendenrendite. Aber es ist natürlich richtig, dass die Titel schon, gerade es gibt ja auch einige, die eben höhere Dividendenrenditen haben. Das interessiert dann die Durchschnittsrendite, die ich jetzt genannt habe, beim Einzeltitel natürlich nicht die Rolle. Aber trotzdem schauen eben viele mehr dahin, wo gibt es denn eben große Aktienrückkäufe? Und das hat dann doch wirklich einen ziemlichen Einfluss meistens auf die Kurse, wenn im großen Stil Aktien zurückgekauft werden. Und ich glaube, dass man auch da hier mal suchen sollte, wo viel zurückgekauft wird und kann sich dann da anhängen. Das sind natürlich zum Teil auch die Tech-Werte, aber es sind zum Teil eben auch die Ölwerte, die sehr gut verdienen und hier, glaube ich, sogar die höchsten Zuwachsraten bei den Rückkäufen hatten in den letzten 12 Monaten und die nicht teuer sind. Gut, der Ölpreis, da schauen auch nicht viele so als große interessante Gewinnecke hin, da, aber er hat sich doch immerhin ein Stück erholt, der Ölpreis, und die Ölaktien sollten also in den kommenden Quartalen, wenn der Ölpreis sich da hält, wieder deutlich mehr verdienen. Und das scheint mir dann eine attraktive Anlage, auch mit guten Dividendenrenditen und mit Aktienrückkäufen eben. Ist man so ein bisschen antizyklisch da eben, ne, bei den Ölaktien.
Wir sagen an der Stelle natürlich nochmal ganz deutlich, sind nur Ideen, die wir euch hier mitgeben, keine Anlageberatung. Das heißt, wenn ihr euch da etwas tiefer beschäftigen wollt, dann müsst ihr euch noch jemanden dazu nehmen, der euch da weitere Auskunft geben kann. Aber bei dem Thema Aktienrückkauf, das ist natürlich immer so ein Aspekt, wo man auch schnell mal sagt, da fällt dem Unternehmen nichts ein, außer eigene Aktien zurückzukaufen. Und wem das im Moment ja auch so geht, das ist Warren Buffett. Und insofern, der sagt ja auch, es gibt auch keine Unternehmen, der hat so große Cash-Reserven bei Berkshire Hathaway, dass er sagt, ich weiß gar nicht, es gibt keine spannenden Unternehmen, in die ich investieren kann. Jens, geht dir das denn auch so? Gibt es keine spannenden Unternehmen, in die man investieren kann?
Nein, nein, also wir sind eigentlich ganz gut investiert. Also ich glaube schon, dass es immer noch wieder interessante Unternehmen gibt. Warren Buffett sagt das ja schon länger, schon eigentlich jahrelang und schiebt da wirklich, ich glaube, 160 Milliarden Dollar sind es wohl inzwischen vor sich her. Also seit er das zum ersten Mal gesagt hat, gab es durchaus ein paar interessante Anlagen noch. Aber das haben ja auch schon Notenbankpräsidenten in Amerika, der Bernanke zum Beispiel, gesagt, das ist eben diese Überbegeisterung sozusagen an der Börse und man sollte besser nichts kaufen, keine Aktien kaufen und dann ging es doch nochmal jahrelang weiter. Also mit den Verkaufsempfehlungen oder den Einbremsungen Lösungsempfehlungen, da liegen doch einige immer wieder schief. Also ich glaube, dass man doch versuchen muss, mit einem guten, intelligenten Stockpicking Werte herauszufinden. Und wie ich schon gerade sagte, es gibt, glaube ich, Branchen, die also jetzt auch etwas nicht gerade so überinvestiert sind sozusagen, wo man auch Angst haben muss, dass man der Letzte ist, der da noch kauft, sondern wo man also auch durch Aktienrückkäufe oder Dividenden ganz gut abgesichert ist. Also ich glaube nicht, dass man nun wirklich die Flinte so völlig ins Korn werfen sollte, auch nicht für die deutsche Börse übrigens, die wurde ja auch wegen der Politik, die ich nur auch grauenhaft finde, sehr schlecht gemacht, aber ich glaube, das führt natürlich auch zu, dass viele internationale Anleger dann auch wieder sehr unterinvestiert sind in der deutschen Börse und dann wieder Nachholbedarf kommt, wenn es sich dann doch aufwärts entwickelt. Also es ist zumindest ist es nicht sehr prozyklisch jetzt ausgewählt, deutsche Aktien zu kaufen für einen internationalen Anleger. Und neben der Gewinnentwicklung, die natürlich immer wichtig ist, muss man natürlich auch die Markttechnik sehen. Das ist so ein bisschen eine Spezialität von mir. Und wenn da viele eben doch so zurückhaltend sind, dafür ist es eigentlich kein so schlechtes Zeichen für einen Aktienmarkt.
Finde ich spannend. Also würdest du aktuell in Deutschland einsteigen? Gibt es da so ein bisschen die Bereiche, die du uns näher bringen kannst? Gar nicht zu fragen nach Aktien, die du da vielleicht gut findest?
Ja, mit Einzelaktien muss ich immer aufpassen.
Ich weiß.
Aber ich meine, man könnte vielleicht sogar beim MDAX mal ein bisschen rumstochern da. Natürlich, die meisten Titel sind auch für uns da viel zu klein, aber es gibt meistens manchmal dann doch den einen oder anderen Wert, der sich dann so von der relativen Stärke her rührt, wo man sieht, ah, da kommt irgendwas auf die Beine. Und auch im Konsumbereich, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, dass die einzelnen Aktien hier wieder ein bisschen mehr Rückenwind haben. Man muss ja auch sehen, lange Zeit hier in Europa haben wir eben reale Lohnverluste gehabt. Die Inflation war viel höher als die Lohnsteigerungen. Aber zuletzt waren die Lohnsteigerungen dann doch ganz erheblich, sogar, glaube ich, höher als in Amerika. Und dann, wenn die Inflationsrate gleichzeitig zurückgeht, hat man eben doch einen realen Lohnzuwachs und schaut nicht mehr so auf die entgangenen sozusagen Gewinne, die man gehabt hat, als die Inflation zu hoch war und schaut an der Börse nach vorne. Und da gibt es, glaube ich, eine Reihe von Titeln, da auch aus dem Textilbereich oder auch aus dem Konsumbereich eben, wo man sagen kann, na, da könnte sich doch wieder was Positives tun, wenn die reale Kaufkraft jetzt steigt.
Ja, und wenn wir da noch ein Segment angucken in dem Bereich, das ist auch immer etwas, was viele Anleger hier auch im Money Talk mögen, das sind dann die Luxusaktien, die ja auch im Konsumbereich sind, wo man ja sagt, die sind total grundsätzlich auch konjunkturresistent, denn die Menschen, die reich sind auf der Welt, die kaufen halt immer ein und die interessiert das jetzt auch nicht, ob die Zinsen ein bisschen höher sind oder ein bisschen tiefer. Auch da, deiner Meinung nach, wenn Konsum anspringt, da auch reelle Chancen in diesem Bereich?
Glaube ich auch, durchaus. Also manchmal ist es dann tatsächlich gut, dass man da hier nicht so rumstochert bei kleineren oder mittleren Werten, sondern in Amerika gingen halt auch die großen Werte, nicht? The winner takes it all. Und in Europa gibt es jetzt eigentlich, glaube ich, im Moment nicht diese extreme Fokussierung der Anleger nur auf ganz, ganz wenige Titel. Sind zwar auch wenige stark gestiegen, auch große. Aber wenn man sieht, dass eben gerade die Großen allein durch ihr Werbebudget, das geht da in zweistellige Milliardensummen bei einigen ganz Großen, dann kann man schon sagen, the winner takes it all ist auch eine Anlagestrategie, die dann hinhaut und dass man auf die Dauer hier mit solchen Werten, gerade wenn man ein bisschen liegen lässt, muss ja nicht gleich so die Schlaftablettentheorie anwenden, wie es der alte Costolani sagte, nicht? Also, aber auch bei mittlerer Anlagedauer, glaube ich, ist da zum Teil schon wieder ein ganz vernünftiges Einstiegsniveau, weil bei einigen Luxusaktien, gerade was die besonders gute Qualität hier anbelangt. Denn das ist wirklich, glaube ich, etwas, was wirklich voraussichtlich recht langfristig ein Anlagethema ist, was Rückenwind hat.
Ja, und offensichtlich geht's Luxus sehr gut und ich habe das nämlich gerade mir zuflüstern lassen, dass also in dem wunderschönen Badeort Saint-Tropez der Herr Arnault, das ist ja der Besitzer von LVMH, von einem dieser Mega-Luxuskonzerne, da gerade die Bürgersteige hat auf eigene Kosten sanieren lassen, weil er möchte, dass seine Gäste in seinen Hotels dort eben auf einem schönen Bürgersteig laufen. Also insofern siehst du, beim Luxus, da ist immer genug Geld drin, noch ein bisschen mehr Luxus draus zu machen. Jens, ich danke dir, das war wieder ein Luxus, dass du bei uns warst und ich hoffe, dass du ganz bald wieder in den Money Talk kommst. Für alle, die das erste Mal dabei waren, lasst mir ein Abonnement da. Das wisst ihr ja, ist hier die Währung auf YouTube. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Jens, dir natürlich auch eine schöne Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder. Bis dann. Dankeschön.
Ja, gerne. Ciao.